da steht der Mann mit dem Mikro, also schaue ich den zuerst an. Gut, hi, guten Tag. Ich bin der angekündigte Wolfgang Hinte. Langsam reden, 40 Minuten, gilt auch für mich. Kein Schnickschnack vorher, jede Minute zählt. Sie haben die Zeit gesetzt und ich werde mich dran halten. Danke für die kurze Vorstellung. Ich ergänze das ein bisschen, damit Sie ungefähr die Hintergründe kennen, von denen ich rede. Mein Job besteht darin, wie Sie es gesagt haben, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Organisationen dabei zu begleiten, Städte, Kantone, in Österreich sagt man Bezirkshauptmannschaften, in Deutschland Landkreise, dabei zu begleiten, wenn sie sich als Region sozialräumlich aufstellen wollen. Dabei hilft uns ein fachliches Konzept, das ich heute hier vorstelle. Das fachliche Konzept heißt Sozialraumorientierung. Und ich konzentriere mich bei der Darstellung dieses Konzepts darauf, wesentliche Elemente mit praktischen Beispielen hier so zu erzählen, dass Sie nachher ein Bild kriegen darüber, was ich mit Sozialraumorientierung meine. Sie müssen das nicht gut finden. Es geht mir nur darum, das eben, und das ist mein Auftrag, darzustellen, was die für mich wesentlichen Essentials dieses Konzepts sind. Ich werde an einigen Stellen mich auch über Familien, Arbeit, der Begriff Familienarbeit, lieber Remi Storck, den haben Sie gerade schon, finde ich, leicht kritisch betrachtet, das fand ich sympathisch. Ich werde mich also über Familienarbeit äußern und ich werde mich zur stationären Unterbringung äußern, aber das im Rahmen der Darstellung des Konzeptes. Das Konzept hat im Wesentlichen 5 Prinzipien und diese 5 Prinzipien, die dampfe ich heute auf 3 zusammen, weil ich glaube, die ersten 3 Prinzipien dieses Konzeptes sind für den Kontext hier die wesentlichen und deshalb beginne ich damit auch schon. Das erste Prinzip, ich muss vorher was sagen. Mein Hintergrund ist, abgesehen von dem, was ich derzeit tue, dass ich in meinen jüngeren Jahren viele Jahre als Gemeinwesenarbeiter tätig war. Gemeinwesenarbeit, das war Arbeit in Wohnvierteln, in Stadtteilen, in benachteiligten Stadtteilen, in denen wir damals als junge Gemeinwesenarbeiter immer wieder neu lernen mussten. Wir dürfen uns keine Gedanken darüber machen, wie ein guter Stadtteil aussieht, sondern wir müssen die Menschen fragen, wie sie glauben, dass sie ihren Stadtteil gestalten möchten. Das war für uns eine harte Lernerfahrung. Wir hatten Bilder davon, wie ein guter, meistens grüner Stadtteil aussieht. Wir hatten Vorstellungen davon, wie die Menschen partizipieren sollen, wie sie zu großen Versammlungen kommen und sich freuen, dabei zu sein, ihre Rechte einzuklagen und an der Demokratie teilnehmen und so weiter. Und wir haben gelernt, das Leben ist brüchig, es ist widersprüchlich, die Leute wollen gar nicht aus ihren Häusern raus. Und wenn wir sagen, Mensch, Leute, eigentlich ist es doch schön, sich im Stadtteil näher kennenzulernen, da haben doch alle was von. Dann haben uns die Leute gesagt, das ist nicht unser Problem. Wir kennen uns, das ist unser Problem. Also die Tatsache, dass Stadtteile nur stillgelegte Bürgerkriege sind, in denen man immer wieder für ein labiles Gleichgewicht sorgen muss, auf der Grundlage dessen, was die Lebensinteressen der Menschen sind, das haben wir damals gelernt und das ist quasi die Einleitung für das erste Prinzip. Das erste Prinzip der Sozialraumorientierung heißt, wir setzen immer an am Willen der Menschen. Ja, sagen die altgedienten Profis, das ist okay, das machen wir auch. Wir haben gelernt, Wünsche und Bedürfnisse zu hören. Wir haben gelernt, die Interessen der Menschen herauszufinden. Ja, Prinzip 1 ist okay, nur sagen Sie schon das Nächste. Nee, dieses Prinzip ist das, gegen das am meisten in der sozialen Arbeit verstoßen wird. Alle sind irgendwie dafür, aber der Begriff des Ansatzes am Willen wird ganz häufig durch Praxis entleert und deshalb gönne ich diesem Prinzip, keine Sorge, Frau Gönisch, 20, 25 Minuten. Wenn ich das tue, heißt das nicht, dass ich die Zeit überschreite. Ich gebe diesem Prinzip aber sehr viel Bedeutung. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir haben auch in der Fachhochschule gelernt, wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen und denken, das sei identisch mit dem Willen, dann sind sie auf dem Holzweg. Sie kennen den Satz wahrscheinlich auch, ne? Wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen. Und in der Regel wird gesagt, das sei ein doch, sagen wir, fortschrittlicher Kernsatz, ein grundlegender Satz für soziale Arbeit. Wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen. Das ist ja nicht der Satz eines, das ist nicht der Managementsatz eines modernen Schweizer Taxifahrers, sondern es ist ein sozialarbeiterischer Merksatz. Wir holen sie da ab, wo sie stehen. Und meistens wird er unwidersprochen, meist im ersten Semester, den jungen Leuten an den Kopf geworfen und die schreiben sich den auf. Dieser Satz ist geradezu das Gegenteil von dem, was ich mit dem Willen meine. Zu sagen, Achtung, wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen, hat was Gnädiges. Das hat was Gnädiges. Das stellt uns in den Vordergrund. Wir holen Menschen da ab, wo sie stehen. Ich bin ja schon froh, dass wir nicht sagen, wir holen die Menschen da ab, wo sie liegen. Wir sagen, wo sie stehen. Das war damals in den 1970er Jahren ein Fortschritt, zu sagen, wir holen sie da ab, wo sie stehen, weil da drin war enthalten, wir gehen zu ihnen hin. Ja, das war der Fortschritt. Das war der Fortschritt. Ich bin heute nicht mehr sicher, ob wir zu ihnen hingehen. Manchmal denke ich, wir hoffen zu stark, dass die Eltern in die Einrichtung kommen und das ist dann Holzweg, komme ich gleich genauer zu. Aber wir holen sie da ab, wo sie stehen. Das ist der Teil, von dem ich heute sagen würde, das war die patriarchale Verwirrung. Man könnte auch sagen, die matriarchale Verwirrung, je nachdem, wer diesen Satz sagt. Zu sagen, wir setzen am Willen an, meint was anderes. Wir fragen in der Sozialraumorientierung immer danach, und das haben wir damals in der Gemeinwesenarbeit gelernt, was wollen die Menschen? Nicht, was glauben wir, was gut sei für sie? Nicht, wie hätten wir sie gerne? Nicht, welche Pädagogik müssen wir anwenden, damit sie endlich so werden, wie wir das gerne hätten? Sondern wir fragen, wo ist deren Lebensenergie? Nicht, was sind ihre Wünsche? Ah. Nicht, was sind ihre Bedürfnisse? Nein, was ist ihr Wille? Wir fragen also nicht, was brauchen die Menschen? Ich weiß nicht, ob Sie das auch tun. Ich arbeite auch 5 Wochen in der Schweiz, von daher kenne ich ein bisschen mehr von der Schweiz und deshalb werde ich das da und dort auch schon mal durchblitzen lassen. Auch in der Schweiz kenne ich es, dass man rudelförmig zusammensitzt, man nennt es Supervision und fragt darüber nach, denkt darüber nach, was braucht jetzt diese Familie? Und jeder sagt dann seine Hypothesen dazu, was diese Familie braucht. Leute, allein die Frage, was brauchst du, ist eine Frage, die den Fragenden erhebt und den Gefragten degradiert. Die Frage, was braucht jemand, macht denjenigen, der gefragt wird oder über den gesprochen wird, schon zu einem vermeintlich bedürftigen Objekt. Die Frage, was brauchst du, macht dich schon zu jemandem, der etwas benötigt. Und wenn wir uns mental so prägen, dass wir vorrangig fragen, was braucht jemand, haben wir damals damit schon vor uns selbst gesagt, dass es uns zusteht, darüber nachzudenken. Schlimmer noch, wir senden die Botschaft aus, und das verstehen manche Menschen miss, wir senden die Botschaft aus, dass wenn sie sagen, was sie brauchen, dass wir das haben. Damit sind wir im Hamsterrad, wir nennen das Sozialarbeit, es endet im Burnout. Weil wenn ich sie frage, was sie brauchen, Leute, da fällt ihnen einiges ein, obwohl sie nicht Klienten sind. Aber die Frage, was brauchst du, produziert immer eine Menge an Bedürftigkeitsantworten. Wir fragen in der Sozialorientierung nicht, was brauchst du, sondern wir fragen, was willst du? Wir fragen also ein wollendes Subjekt, das in seinem Leben etwas will. Wir fragen nicht, was hättest du gerne? Nein, das ist die Frage, was brauchst du? Sondern wir fragen, was willst du mit deiner Energie erreichen? Die Frage, was willst du, spricht die Energie im Menschen an. Die Frage, was willst du, fragt denjenigen, wo er bereit ist, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Sie fragt dann nicht nach seinen Schwächen, wo geht es dir schlecht und wo brauchst du was, sondern die Frage fragt konsequent danach, wo ist dein inneres Radar für dieses Leben? Wie ist dein Lebensentwurf? Und was willst du? Was willst und kannst du tun, um in diese Richtung zu gehen? Diese Frage ist zentral bei allem, was wir tun. Diese Frage ist die Grundlage eines sozialräumlichen Ansatzes. Und diese Frage ist eine Frage, die in der sozialen Arbeit ganz häufig vermischt wird mit Wünschen. Wir fragen nicht, was wünschst du? Der Unterschied zwischen Wunsch und Wille liegt darin, dass ein Wunsch immer etwas ist, was jemand anderen in Bewegung setzt. Wenn ich einen Wunsch sage, also ich wünsche mir jetzt 10 Minuten mehr zum Reden, dann bin ich darauf angewiesen, dass Frau Günnisch mir die 10 Minuten genehmigt. Das ist ein Wunsch. Ich brauche jemanden anderen, der ihn mir erfüllt. Wenn der Mann zu Hause sagt, also ich will, dass meine Frau den Abwasch macht, dann ist das kein Wille, sondern das ist ein Wunsch, weil er will mit seinem Hintern am Stuhl sitzen bleiben und er will, dass die Frau den Abwasch macht, also er versucht, jemand anderen in Bewegung zu setzen. Es ist ein Wunsch. Ein Wunsch ist dadurch gekennzeichnet, dass ich ihn formuliere und jemand anders was tun muss. In der sozialen Arbeit ist die Welt voller Wünsche und wir sind ständig damit konfrontiert, dass an uns Aussagen gerichtet werden, bei denen Wunsch und Wille durcheinander gehen. Es erfordert hohe und zwar manchmal blitzartige intellektuelle Fähigkeit, bei einem Satz, der gesagt wird, herauszufinden, ist ein Wunsch oder Wille. Zur Faustformel, es ist immer dann ein Wunsch, wenn Sie anschließend viel Arbeit am Hals haben. Da sind Sie reingefallen. Wir raten deshalb den Profis immer, wenn du Wünsche hörst, fliehe weit und schnell. Das ist keine Regel fürs Privatleben, nur fürs professionelle Leben. Ich mag es privat sehr, wenn mir Wünsche erfüllt werden und ich fülle auch gerne Wünsche. Nicht, dass Sie denken, ich bin ein harter Hund. Ein Wunsch ist also, eben das war mir wichtig, dadurch gekennzeichnet, dass jemand anders sich bewegen soll. Wenn die Eltern sagen, ich will, dass mein Kind besser in der Schule wird, dann ist das ein Wunsch. Und der Wunsch geht an das Kind und an den Sozialarbeiter. Ein Kind, du sollst besser werden und an den Sozialarbeiter, mach was, dass das Kind besser wird. Es ist ein Wunsch, es ist kein Wille. Was ist der Wille? Was ist der Wille? Der Wille der Mutter könnte sein, ich will eine gute Mutter sein. Und der Nachsatz könnte sein, weiß aber gar nicht, wie ich das machen soll. Und aus dieser Verzweiflung heraus sagen, ich will, dass mein Kind besser wird. Weil wenn das Kind besser wird, kann ich sagen, ich war eine gute Mutter. Wichtig ist aber, dass wenn dieser als Wille getarnter Wunsch in die Gegend gerufen wird, dann setzen sich die Systeme in Bewegung und die Aktivität desjenigen, der diesen Wunsch geäußert hat, die geht zurück. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, das wir in Deutschland und Sie übrigens in der Schweiz auch kennen. Die, sagen wir, 18,5-jährige junge Mutter, die zum Sozialdienst kommt und sagt, mein Kind ist mittlerweile 4 Wochen alt und es schreit und es macht die Hosen voll und es ist ständig krank und ich will es nicht mehr sehen und nicht mehr haben. Ich hasse mein Kind. Ich hätte es nie kriegen sollen. Ich könnte es an die Wand werfen. Und ich bin heute hier und sage Ihnen, ich will, dass Sie dieses Kind mir abnehmen. Platzieren Sie es fremd, egal wohin. Ich will es nicht mehr sehen. In Deutschland würde sofort gesagt, wow, Kindeswohlgefährdung, junge Mutter, 18 Jahre, wahnsinnig überfordert. Und sie sagt auch, sie will das Kind fremd platziert haben. Und die Sozialarbeiterin würde sofort sagen, schnell eine Intervention, schnell die Fremdplatzierung, weil damit ist das Kind geschützt, Mutter völlig überfordert, kriegen sie sofort ein Gutachten, dass das alles auch noch bestätigt und zack, weg. So, wenn die junge Mutter sagt, ich will, dass sie mein Kind unterbringen, ist das kein Wille, sondern das ist ein Wunsch. Jemand anders soll was tun. Was will diese junge Mutter? Was will die? Wenn Sie denn eine sozialraumorientierte Sozialarbeiterin sind, dann würden Sie versuchen, rauszufinden, was der Wille hinter dem Wunsch ist. Und ich mache das kurz. Verzeihen Sie mir bitte bei diesem Vortrag alles, was ich zu kurz mache. Das haben Sie zu verantworten. Aber ist in Ordnung, ich habe mich darauf eingelassen, keine Klage. Also, auch diese Story verkürzt sich gefährlich. Die sozialraumorientierte Sozialarbeiterin vertieft sich in das Leben der jungen Mutter, findet Folgendes raus. Diese junge Mutter hat bis zu ihrem 17. Lebensjahr bei ihrer eigenen, alleinerziehenden Mutter gelebt. Die alleinerziehende Mutter hat sie behütet, betüdelt, wie wir in Deutschland sagen, hat alles für die 17-Jährige getan, die hat eine Lehre gemacht, die hat jetzt einen Arbeitsplatz. Die Mutter hat ihr das Essen gekocht, hat sie morgens geweckt. Wenn sie abends wiederkam, stand das am Tisch. Die 17-Jährige war optimal betreut. Es wurde ihr dann zu langweilig und sie hat öffentliche Plätze und Diskotheken und anderes aufgesucht, hat dort einen Mann kennengelernt, hat mit diesem Mann eine Nacht verbracht. Der Sex war schlecht, aber sie war anschließend schwanger. Sie hat gemerkt und ja, nach 3, 4, 5 Monaten war es nicht mehr zu übersehen. Und erst dann ist sie zu ihrer Mutter gegangen und hat gesagt, Mutter, ich habe eine gute Nachricht, ich bin schwanger. Was, sagt die Mutter, gute Nachricht? Und was habe ich gehört? Schwanger? Wie wird man nur mal schwanger? Schwanger, da muss man mit einem Mann, du hast mit einem Mann geschlafen. Ja, Wo ist der Kerl? Hab ihn nicht mehr gesehen seit der Nacht. Was? Also Mutter, total sauer, hat gesagt, Kind, ich habe 17 Jahre auf dich aufgepasst. Geh hier weg. Du hast mit dem Kerl gepennt, ist mir überhaupt nicht gesagt. Du bist schwanger, höre ich, es ist 5 Monate verspätet. Komm, ich will dich nicht mehr sehen. Die 17-Jährige sagt, das schaffe ich. Danke, Mutter, für die Zeit. Zack, ich habe einen Arbeitsplatz, ich nehme mir eine Wohnung, ich kann alleine leben, ich freue mich auf mein Kind, ich liebe mein Kind, es wächst, zack. Das Kind kommt, die junge Mutter ist völlig unvorbereitet. Sie hat es überhaupt nicht gedacht, dass ein Kind so viel Arbeit machen kann, ist auch in ihrer Wohnung nicht richtig eingerichtet. Sie kennen das. Ich hatte auch mal ein junges Kind, mittlerweile ist er 38, aber die ersten Wochen waren die härtesten. Und wenn sie dann alleine sind, und wenn sie dann alleine sind und keinen haben, der ihnen hilft, und wenn sie überhaupt, wenn sie in einem Milieu leben, wo man auch nicht Wickelkurse in der katholischen Familienbildungsstätte gemacht hat, ja, dann wissen sie nicht mehr weiter und beginnen ihr Kind zu hassen. So, das erzählt die junge Mutter der sozialorientierten Sozialarbeiterin. Und während sie es erzählt, sagt sie unter Tränen den Satz, und wissen Sie, was ich gerne will? Ich will mal endlich wieder meine Ruhe haben. Das ist es. Das war's. Sie will wieder Ruhe haben. Ja, sie will wieder Ruhe haben. Das sagt sie unter Tränen. Und häufig wird ein Wille mit Emotionen gesagt, mit lautem Lachen, mit Tränen, mit Schluchzen, mit Zittern. Manchmal nur flüsternd, weil man sich nicht traut. Und diese junge Mutter sagt also, ich will endlich wieder Ruhe haben. So, und jetzt kommt was Wichtiges. Und wenn die wieder Ruhe haben will, ergibt sich daraus eine andere Lösung, als wenn sie sagt, bringen Sie mein Kind unter. Das ist was Entscheidendes. Das ist was Entscheidendes, weil wenn ich den Willen ernst nehme, dann kann ich darauf bezogen ein Arrangement entwickeln, das dazu beiträgt, dass der Mensch mit seiner Kraft seinen Willen erreichen kann. Daraus ergibt sich systematisch eine andere Lösung, als wenn ich ruckzuck auf den ersten Wunsch reinfalle oder auf den vermeintlichen Willen. Und das hat enorme Konsequenzen für Platzierungen. Das hat enorme Konsequenzen. Und zwar deshalb, weil der Wille, aus dem sich dann, das kennen Sie, muss ich Ihnen nicht erzählen, Ziele entwickeln, der Wille so etwas ist wie die Grundlage für ein Arrangement und nicht die Grundlage für die Frage, wo bringen wir den unter? Wer hat noch einen Platz frei? Ich rufe mal an, ob die gerade noch einen Platz frei haben. Es ist also, wenn ich den Willen konsequent ernst nehme, der ständige Appell darauf zu sagen, haltet keine Maßnahmen vor, haltet keine freien Plätze vor, sondern schafft regionale Landschaften, in denen hochgradig flexibel, jenseits von ambulant und stationär, die Kategorien sind nicht zutreffend. Leben ist nicht aufgeteilt nach ambulant und stationär. Es ist eine künstliche Trennung. Die hat Gründe, aber es sind irre Gründe. Sondern was wir benötigen ist, wenn wir den Willen ernst nehmen, hochgradig flexible Immobilien und Personen, die in der Lage sind, passgenaue Maßnahmen, so nennen wir das, passgenaue Maßnahmen zu kreieren, die nicht mehr den klassischen Etiketten ambulant, teilstationär, stationär gehorchen, sondern die bezogen auf die gerade hochgradig individuell geäußerten Willen und Ziele den Satz werde ich mehrfach sagen, Arrangement gestalten, das dazu beiträgt, dass die Chancen steigen, dass der Mensch seinen Willen realisiert. Nun bin ich, zwei Dinge will ich sagen vorweg, bevor ich darauf, das, was ich gerade gesagt habe, näher eingehe. Erstes, was ich sagen will, der Wille, den Willen zu äußern, ist nicht die Lieblingsdisziplin im potenziell unendlichen menschlichen Mehrkampf. Auch Sie in der Schweiz tun sich schwer mit dem Wort Ich will. Auch bei Ihnen in der Schweiz gibt es diese Szenen, wo ein Kind hinter der Mutter herläuft und sagt, Mama, ich will ein Eis. Und die Mutter sagt, du willst ein Eis? Ja. Die Mutter sagt, wie heißt das Zauberwort? Und das Kind sagt, bitte. Und das Kind kriegt das Eis. Kennen Sie das auch, dass ein Kind sagt, ich will? Und Sie werden garstig. Sie sagen sich, könnte es nicht schweizerisch höflich sein? Ich hätte gerne, bitteschön. Oder darf ich vielleicht haben? Es muss ja nicht sein, aber wenn es kriegen würde, wäre es schön. Ja, kennen Sie es auch, dass wenn Kinder einen Willen äußern, dass sie es gerne anders hätten? In Deutschland kennen wir den Satz, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Ruhrgebiet, da komme ich her, da reden die so. Ja. In Hamburg sagt man, Kinder mit einem Willen kriegen was auf die Brillen. Sie sehen, wir haben viele regionale Sätze, die beinhalten, dass Kinder nichts zu wollen haben. So Leute, jetzt stellen Sie sich mal vor, in so einer Gesellschaft sind Sie aufgewachsen. Herzlichen Glückwunsch. Ich auch. Und wissen was, die Menschen, mit denen Sie arbeiten, die sind da auch aufgewachsen. Und die sind noch in viel demoralisierenderen Milieus aufgewachsen, als Sie aufgewachsen sind. Die haben zum Teil Lebensgeschichten hinter sich, in denen sie überhaupt nie gefragt wurden, was sie wollten. In denen gesagt wurde, halt den Mund, sei ruhig, tu jetzt das, was ich dir sage, wir haben sowieso kein Geld, pass auf, ich sag dir schon, was hier richtig ist und so weiter. Das heißt, sie haben zu tun mit Eltern und mit Kindern, ja, mit Eltern und mit Kindern, die im Leben kaum die Fähigkeit entwickelt haben, überhaupt bei sich zu spüren, was der Wille ist. Denn sagen sie unfallfrei, ich will, na gut, eine Ausnahme gibt es beim Standesamt. Beim Standesamt müssen Sie sagen, ich will. Wenn Sie gefragt werden, Herr Würtrich, wollen Sie diese Frau zu Ihrer Frau nehmen, dann können Sie nicht sagen, wie heißt das Zauberwort. Sondern Sie müssen sich outen. Sie müssen sich outen. Sie müssen sagen, ja, ich will. Und es gibt Leute, die sagen es zum ersten Mal im Leben. Die sagen dann, ja, ich will. Und während sie gesagt haben, sagen sie schon, oh, hätte ich es mal lieber nicht gesagt. Scheiße, ich hätte dich gerne. Manche umgehen es und sagen, wir haben es doch gestern Abend besprochen, muss ich es nochmal sagen. Also zu sagen, ich will, ach, ist nicht ganz einfach. Und das heißt, ja, es ist harte Arbeit, den Willen rauszufinden. Das geht nicht, indem Sie die Betroffenen fragen, Erstgespräch und was wollen Sie? Nein, das geht so nicht. Und das Erstgespräch, und da stimme ich sehr, Herr Stock, mit Ihnen überein, am Anfang, in dem ersten Kontakt im Fallverlauf, werden nach meiner Vorstellung die meisten Weichen gestellt und darauf würde ich immer mein Augenmerk richten. Das heißt, im Erstkontakt braucht es viel Zeit, um herauszufinden, was will dieser Mensch? Nicht, was hätte er gern von mir, sondern was will er? So, und das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, was die dann wollen, gefällt uns manchmal gar nicht. Die wollen manchmal Sachen, die sind nicht bürokratiekompatibel, die sind manchmal nicht mal demokratiekompatibel, die sind manchmal vor allen Dingen nicht kompatibel mit der schweizerischen bürgerlichen Normalität. Ja, ganz furchtbar. Die wollen ihre Ruhe haben. Oder die wollen morgens auf jeden Fall eine Stunde mit ihren Pflanzen reden. Oder da gibt es Menschen, habe ich vor 14 Tagen erlebt, da sagt ein junger Elfjähriger, ich will auf jeden Fall dreimal die Woche das Grab meiner Mutter besuchen. Die Mutter ist gestorben vor 2 Jahren. Und für den ist alles andere im Leben unwichtig. Der will dreimal die Woche das Grab seiner Mutter besuchen. Und wenn er dann auf einen Menschen trifft, der diesen Willen ernst nimmt und der ein Arrangement schafft, wo genau das möglich ist, auch wenn zu dem Zeitpunkt im Heim gerade gegessen wird oder wenn es gerade dunkel ist, wenn es also möglich ist, ein Arrangement zu schaffen, wo solche manchmal kleinen Willen Berücksichtigung finden, dann erledigen sich manche Dinge nebenbei. Ich habe das oft erlebt in der Arbeit mit Schulschwänzern. Die sind dann umgeben von wohlmeinenden Sozialarbeitern und noch ein Lehrer dabei und fragen, was willst du? Und alle hoffen, die sagen, ich will in die Schule. Sagen die natürlich nicht. Aber irgendwann, wenn sie umzingelt sind von dieser Profitruppe, sagen sie dann doch, ja, ich will in die Schule. Dann schreibt man es in den Hilfeplan rein und der kommt trotzdem nicht. Ja, woran lag es? Er war umzingelt, er musste pinkeln, er musste raus. Also sagt er, komm, ja, ich will in die Schule, die sind clever. Nein, Schulverweigerer wollen was anderes. Sie wollen ganz häufig mit ihren Leuten zusammen sein, sie wollen im Park rumstehen, sie wollen im Internet daddeln. Darf man das reinschreiben in die Akte? Ja, natürlich. Das sind die Dinge. Und wenn die jungen Leute auf Menschen treffen, die genau das ernst nehmen, das, was wir übrigens in unserer Jugend auch wollten, wo die Erwachsenengeneration immer gesagt hat, es wird euch schon schaden, wartet nur ab, okay, sie sind Sozialarbeiter geworden, jetzt weiß ich nicht, ob es geschadet hat oder nicht, aber wo uns die Erwachsenengeneration immer mit dem Untergang des Abendlandes gedroht hat, ja, das wollten wir damals. Und wenn wir dann auf Erwachsene trafen, die genau diese widersinnigen, subversiven, merkwürdigen Dinge ernst nahmen, dann sind wir auch mal bereit gewesen, in die Schule zu gehen, weil dann hatten wir keinen Stress mehr. Aber es braucht eben diesen Humus, bei dem der Wille als Kraft ernst genommen wird. Ich werde das nicht weiter ausführen, ich werde auch nicht ausführen, wie man ihn rausfindet, ist ein bisschen komplizierter, passt nicht in den Vortrag rein. Ich möchte aber auf jeden Fall an dieser Stelle noch was zu dem sagen, was ich vor 10 Minuten aufgemacht habe, nämlich, wenn der Wille und die daraus zu formulierenden Ziele ernst genommen wird, ergeben sich daraus enorme Konsequenzen fürs Hilfesystem. Fürs Hilfesystem ergibt sich nämlich die Konsequenz, dass man nicht mehr eine Hilfe hat, die in die Kategorie fällt, ja, das haben wir ja auch in der Region und wir haben hier zig Heime mit betreutem Wohnen, betreutes Einzelwohnen, Tagesgruppen, Tagesgruppen mit Schulkooperation, Familiengruppen, Wohngruppen für Jungen im Alter von 10 bis 14, Wohngruppen für Mädchen im Alter von 6 bis 12, intensivpädagogische Wohngruppen, wenn man es schneller vorliest, dann kommt es besser. Intensivpädagogische Wohngruppen, Vater-Mutter-Kind-Gruppen, therapeutisch betreute Gruppen, heilpädagogische Gruppen, Einrichtungen für aggressive Jugendliche, therapeutisches Reiten, andere Formen tiergestützter Pädagogik, traumapädagogische Einrichtungen, Spezialisten für erziehungsschwierige Kinder, Einrichtungen für Kinder mit Lernbehinderung. Und wenn jemand allzu viel Aufsässigkeit an den Tag legt, droht ihm eine erlebnispädagogische Maßnahme in Peru. Wir haben also zig vorgehaltene Maßnahmen. Wir haben zig Säulen, in denen Sie arbeiten und wo Sie mit den Hufen scharren, damit die Hütte voll wird. Und meistens ist es so, dass auch in der Schweiz, wenn bei Ihnen ein Zuweiser oder die KESB sagt, ja, okay, komm, wir brauchen was, dann kommt diese berühmte Frage, wer nimmt ihn? Ja, da ist einmal, wir hatten Platz frei, aber dann wird auch mal gefragt, passt der bei uns rein? Dieses stationäre Casting. Dieses, wir müssen gucken, ob es jetzt gerade in die Gruppe reinpasst, ob es die Stabilität nicht durcheinander will. Das heißt, der leistungsberechtigte Mensch folgt der Dynamik des Systems. Was wir schaffen müssen ist, wir müssen es schaffen, dass die Systeme dem Willen und den Zielen der leistungsberechtigten Menschen folgt. Und dazu dürfen wir nicht ein Casting machen. Dazu dürfen wir nicht fragen, wo passt der rein. Da dürfen wir nicht fragen, wer hat einen Platz frei. Sondern wir müssen Einrichtungen auf eine Art und Weise gestalten und finanzieren, dass sie, nein, ich weiß, das geht nicht, jeden nehmen, nein, das sage ich nicht, sondern in der Lage sind, hochgradig spezifisch Settings zu kreieren, Arrangements habe ich das vorhin genannt, die sich auf diesen jeweiligen Menschen einlassen und nicht ihn zu Mitglied einer Kohorte machen, der wird jetzt stationär untergebracht, fremdplatziert. Und das noch mit ganz bestimmten in der Einrichtung sehr gepflegten Eigenarten. Derzeit bestimmt das vorhandene Angebot die Lösung. Und wenn man die Nummer mit dem Willen ernst nimmt, dann muss sich das vorhandene Angebot ändern. Liebe Leute, die Sie hier bei Integra sind und die vorhandenen Angebote haben und genau darauf vermutlich stolz sind. Und das Fatale ist, mit Verlaub auch für die Schweiz, dass Sie innerhalb der Säulen immer besser geworden sind. Sind innerhalb der Säulen, haben sich hochgradig qualifiziert. Sie haben durch zahlreiche Zusatzqualifikationen haben Sie Fähigkeiten für diese Säule erworben, die erstklassig sind. Gratulation. Das ist die konservative Variante der Optimierung. Die modernere Variante der Optimierung wäre zu sagen, wir verlassen die Säule. Wir verlassen die Säule und schauen, dass wir uns öffnen, dass wir neue Settings kreieren, dass wir nicht mehr den betreuten Heimplatz haben, sondern Mischungen machen können von 2 Tage ist er ambulant, 1 Tag betreue ich ihn am Bahnhof, ja okay, dann haben wir eine Wohnung gemietet, wo der 3 Tage sein kann, da können die Eltern dann auch mit reinkommen, bis hin dazu nicht, dass wir dafür werben, die Eltern sollen in die Einrichtung kommen, kann man auch machen. Es geht mit den Eltern, von denen Herr Storck vorhin gesprochen hat, aber Leute, 90% unseres Klientels, die pfeifen da drauf, in die Einrichtung zu kommen. Da müssen sie hingehen, da findet die Arbeit in den Wohnungen statt. Ja, wir müssen immer wieder, so ist mein Wort dafür, für uns Auswärtsspiele kreieren und für die Menschen Heimspiele. Wo finden Ihre Standortgespräche statt in der Schweiz? 50% an Orten der Bürokratie. Ja, kein Wunder, dass die Menschen dann irgendwann nachgeben und die Ziele reinschreiben, die nicht die ihrigen sind. Ein gutes Standortgespräch müsste für Eltern und Kinder ein Heimspiel sein und für Profis ein Auswärtsspiel. Sie kennen das, ne? Heimspiel, da greift man an, da bin ich zu Hause. Auswärtsspiel, da bin ich vorsichtig, muss ich mich zurückhalten. Standortgespräche müssten Heimspiele sein. Standortgespräche müssten da finden, wo die Eltern sagen, da sind wir, da fühlen wir uns wohl. Und wo die Kinder sagen, da fühlen wir uns wohl. Und dabei sind dann die Personen, die Eltern und Kinder wollen. Wenn der kleine Urs sagt, ich will meine 10 Kollegen dabei haben, dann sind die 10 Kollegen dabei. Und wenn Vater seine beiden Saufbrüder dabei haben will, dann sind die beiden Saufbrüder dabei. Und wenn Urs sagt, ich will das Standortgespräch bei McDonald's machen, dann findet es doch statt. Das ist Mitbestimmung, das ist Demokratie. Und wenn die Eltern sagen, wir kommen doch nicht in eure Einrichtung, da trauen wir uns nicht, nein, komm zu uns ins Wohnzimmer, dann gehen wir dorthin. Und wenn die Eltern sagen, am liebsten in der Kneipe abends nach 20 Uhr, tja, und wenn man dann sagt, das ist nicht mehr meine Arbeitszeit, ist nichts mehr mit sozialer Orientierung, dann muss ich eben dahin kommen, 20 Uhr in die Kneipe. Wenn ich das mit dem Willen ernst nehme, hat das diese Folgen, die ich gerade beschrieben habe, zack, 30 Minuten vorbei. Zweites Prinzip, Sie sehen, sehr unfertig. Und wenn Sie nachher kritisch sagen, das war aber oberflächlich, haben Sie recht. Zweites Prinzip heißt, es darf in unseren Settings, ob stationär und ambulant, immer nur so viel Hilfe wie nötig geben und so viel Hilfe und so wenig Hilfe wie möglich. Das ist kein neoliberales Leistungsprinzip, sondern das ist die Akzeptanz der Tatsache, dass Menschen Würde durch das erhalten, was sie selbst getan haben und nicht durch das, was andere für sie tun. Das heißt, wir müssen Arrangements schaffen, in denen die Menschen mit ihrer eigenen Kraft Bestandteil der Lösung, also des Settings sind. Kurzformel dafür, arbeite nie härter als dein Klient. Und überlegen Sie mal, wie oft Sie härter als Ihre Klienten arbeiten. Wenn ich dieses Prinzip, das ich leider nur kurz darstelle, wenn ich dieses Prinzip, eben Würde kriegen Menschen nur dadurch, was sie selbst getan haben, wo sie sagen können, da bin ich stolz drauf, das habe ich gemacht. Wenn ich das ernst nehme, dann muss ich zum Beispiel bei Evaluationen schauen. Ich arbeite seit vielen Jahren in Graz und Graz ist durch Sozialraum trainiert. Die haben vor 2 Jahren eine Evaluation gemacht, wo sie Eltern befragt haben, wie sie die Maßnahmen beurteilen. Und da haben viele Eltern ungefähr folgenden Satz gesagt. Die haben gesagt, war irgendwie ganz gut, Ziele haben wir auch erreicht, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, also wir haben mehr getan als diese Fachkräfte. Da könnte man jetzt sagen, ist doch scheiße, oder? Nein! Das ist ein Top-Evaluationsergebnis. Das ist nämlich nicht eine Kritik an den Fachkräften, sondern das heißt, die Eltern haben es selbst gemacht. Und die waren nicht den Fachkräften dankbar, dass sie da waren, dass sie sie zu Gruppen eingeladen haben oder das gemacht haben oder das Kind Engels gleich zum Arzt begleitet haben. Nein, die Eltern haben gesagt, haben wir selbst gemacht. Komisch, Fachkraft war auch da, war nicht schlecht, aber naja, so wichtig war die nicht. Das ist ein Top-Ergebnis. Und wenn sie so beurteilt werden, dann wären sie nach sozialraumorientierten Prinzipien spitze. So, das war das zweite Prinzip. Ich weiß, ich habe noch 5 Minuten und die gönne ich mir, ne? Ich werde um es leicht überziehen dabei, weil Frau Günnisch dabei gerade so freundlich geschaut hat. Ich dachte, sie schaut vielleicht streng, dann hätte ich jetzt... Also, drittes Prinzip. Drittes Prinzip heißt, wir setzen immer an, A, an den Ressourcen der Menschen und B, an den Ressourcen, jetzt kommt es, des sozialen Raums. Das heißt, keine Hilfe ohne Benennung und Nutzung dieser Ressourcen. Wir sagen immer, die erste Frage im Erstgespräch ist, was willst du? Klammer auf, was ist dein wichtiges inneres Radar und so weiter. Erste Frage, was willst du erreichen? Zweite Frage, was kannst du selbst tun, damit dein Wille geschehe? Die dritte Frage, wie können dich deine Eltern dabei unterstützen, dass dein Wille geschehe? Die Kinder fragen wir, die Eltern fragen wir, wie können, Achtung, deine Kinder dich unterstützen, dass dein Wille geschehe? Die vierte Frage ist, welche Verwandten gibt es noch, die dich unterstützen können? Die fünfte Frage ist, welche Nachbarn haben sie, die sie unterstützen können? Die sechste Frage ist, haben wir noch jemanden vergessen, der sie unterstützen kann? Die siebte Frage ist, gibt es Institutionen, Organisationen im Sozialraum, die sie unterstützen können? Klammer auf, da haben sie viele in der Schweiz. Die achte Frage ist, gibt es noch andere Organisationen, an die wir jetzt gar nicht denken, die sie unterstützen können? Und die 13. Frage ist, und was kann ich tun? Und Sie glauben gar nicht, wie oft die 13. Frage zuerst gestellt wird. Die 13. Frage ist oft die, die ganz am Anfang steht, weil die Profis ja, die wollen ihre Arbeit loswerden. Und die sind ausgebildet als Heilpädagoge und dann kommen die und dann fragen die nicht, wo sind die Ressourcen des Raumes, wo sind die Ressourcen der Menschen, wo sind die Ressourcen der einzelnen Personen. Hinzu kommt, dass die Personen, die zu ihnen kommen, ja alle ein Gutachten haben. Und sie wissen, so manches Gutachten ist ein Schlechtachten. So manche Diagnose ist eher eine üble Nachrede. Und das ist der Teil, 2 Minuten dafür, da bin ich, was die Schweiz angeht, nicht so wahnsinnig guter Hoffnung. Sie glauben gar nicht, wie oft ich in den letzten 10 Jahren hier in der Schweiz, auch in dieser Stadt, Gutachten gesehen habe und nicht wenige, bei denen eine Kinder- und Jugendpsychiatrie oder irgendwie ein anderer Mensch aus einer psychiatrischen Klinik, der KESB ein Gutachten schreibt, in dem etwa eine Familie, auf 12 Seiten beschrieben wird, und zwar in der Interaktion zwischen den beiden Eltern und den beiden Kindern, teilnehmende Beobachtung, und dann stellt man dabei fest, dass die Eltern nicht angemessen auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren. Tja, Leute, da sagen wir als sozialem orientierte Menschen, das interessiert uns nicht. Uns interessiert nur eins, der Wille der Kinder. Ich ziehe das mittlerweile sogar so weit, dass ich sage, in vielen Fällen benötigen wir nicht eine Diagnose, sondern wir benötigen kleinteilige Arbeit daran, den Willen der Menschen rauszufinden. Und damit das nicht gleich gefragt wird, eine Familie hat keinen Willen. Das erlebe ich nämlich auch manchmal in Formularen bei Ihnen. Da steht da, Wille der Familie. Leute, Sie haben auch eine Familie. Hat Ihre Familie einen Willen? Nein. Oma will was, Mutter will was anders, Vater will auch was. Die drei Kinder wollen alle was Unterschiedliches. Die Kunst, sowohl für Sie als Profis, als auch für Sie als Privatmenschen, ist immer wieder, die Individuen in ihrem Willen zu achten und das aufeinander abzustimmen. Das heißt, ein gutes Formular sagt, Mutter will, Mutter sagt, ich will, Doppelpunkt, eine gute Mutter sein. Und dazu bin ich bereit, mein Kind morgens um 8 Uhr zu wecken. Vater sagt, ich will in Ruhe abends mein Bier trinken. Das ist mir ganz wichtig. Und ich trinke dann jetzt nicht mehr so viel, um meine Mutter und meine Frau nicht einzuschränken, wenn sie ihr Kind morgens weckt. Übrigens ist manchmal das Minimum, das man hinbekommen kann, dass der Alte 2 Pullen Bier weniger säuft. Ja, das ist die Realität. Der Junge sagt, ich will nicht in die Schule, aber ich will mit meinen Freunden zusammen sein. Ich will mit meinen Freunden zusammen sein. Dafür lasse ich mich von meiner Mutter morgens um 8 Uhr wecken, dann gehe ich kurz in die Schule und dann haue ich da wieder ab. Ist der Kompromiss, den man mit dem gemacht hat. So sehen gute Hilfepläne aus in sozial orientierter Arbeit. Und die Ressourcen der Kids, 3a bin ich dabei, werden dabei optimal genutzt. Die Ressourcen der Kids sind nämlich manchmal die, die nicht folienkompatibel sind. Wenn einer lügt, was ist die Ressource? Der kann Geschichten erzählen, großartig. Sagen wir, er ist faul oder sagen wir, er liebt es gemütlich. Sagen wir, er kann sich auf das Wesentliche beschränken. Sagen wir, er setzt sich seine eigenen Lerngrenzen. Ja, das ist was anderes als er ist faul. Sagen wir, boah, das Kind ist aggressiv. Wir könnten auch sagen, der widersetzt sich. Sagen wir, Mensch, die ist aber auffällig. Oh, auffällig sein, taucht ganz häufig auf. Ja, natürlich, Leute, auffällig sein ist was Tolles. Es gibt viele Menschen, die wären mal gerne auffällig. So, und die sind auffällig. Und was machen wir? Wir schreiben es in den Akten. Wir könnten beschreiben, was sie tun, während sie auffällig sind. Ja, sie stehlen zum Beispiel. Ja, das ist eine Wahnsinnsfähigkeit. Stehlen und nicht sofort erwischt zu werden. Ja, muss man gucken. Mit dieser Fähigkeit kann man auch Banker in der Schweiz werden. Nur, wenn man in jungen Jahren stiehlt, ist das leider nicht legal. Gut, was die Banker machen, wissen wir auch nicht, ob es legal ist. Also, es gibt zahlreiche Fähigkeiten, gerade von benachteiligten Kindern und Jugendlichen, die tauchen als Fähigkeiten nicht auf. Und selbst wenn sie wahrscheinlich alle systemisch durchtrainiert sind und gelernt haben, wie wichtig das mit den Ressourcen ist. Leute, ich kenne einige, Punkt, also auch in der Schweiz kenne ich einige, und ich kenne Formulare, in denen die Ressourcenspalte immer leer ist. Allenfalls steht drin als Ressource pünktlich. Das ist immer gut, das kommt immer gut. Aber Leute, schaut euch eure Kids an. Ist Pünktlichkeit die Ressource von den meisten Kids? Nein, es taucht häufiger in den Akten auf, als tatsächlich die Realität nachkommt. Nein, sie sind widerständig, sie sind laut, sie widersetzen sich, sie schimpfen mit uns. Das ist toll. Eine Fähigkeit, einen Sozialarbeiter zu beschimpfen. Mensch, Leute, die Achtjährige, die in Berlin, in Neukölln, in der Schule, in der dritten Reihe sitzt und der Lehrerin sagt, ey, du alte Fotze, ich fick dich gleich. Ja, da könnte man sagen, das ist aber sehr verhaltensauffällig. Und das F-Wort sprechen wir natürlich in der Schweiz auch nicht aus. Aber die sprechen da so. Und wenn die Lehrerin sagt, dieses Wort will ich hier nicht mehr hören, hat die Lehrerin keine Chance. Wenn die Lehrerin dagegen sagt, hey, du hast aber Mut, du beschimpfst mich, sag noch mehr. Jawohl, dann geht es. Dann geht es. Also es ist Mut, was diese Kinder haben. Und das gilt es zu sehen. Und das muss, damit ich den Faden wieder habe, Bestandteil der Maßnahme sein. 3a, Ressourcen der Menschen. 3b, Ressourcen des Sozialraums. Ja, der Sozialraum hat eine Menge Ressourcen. Und es sind oft Ressourcen nicht professioneller Art. Die beste Freundin der Mutter, die mit der 6-Jährigen, die Kind dieser Mutter ist, besser zurechtkommt und wo die 6-Jährige immer wieder hingeht, ist eine wichtige Ressource. Oft, wenn die Profis auftauchen, konzentrieren sie sich auf Elternarbeit. Ja, ist manchmal auch ganz gut. Besser wäre, sie konzentrierten sich auf Sozialraumarbeit. Jedermann hat einen Saufkumpel, mit dem er saufen geht. Weiß ich nicht in der Schweiz, bei uns in Deutschland ist es so. Frauen haben oft ihre beste Freundin. und die wissen, was in der Familie passiert. Es gibt in vielen, vielen Familien gibt es Menschen aus der Nachbarschaft, die was tun. Ja, und die sind wichtige Ressourcen. Wir sagen deshalb, ein gutes Arrangement ist immer ein Mosaik aus lebensweltlichen Ressourcen, die bestehen aus den Ressourcen der Menschen, aus den Ressourcen von Verwandten, von Nachbarn, von anderen und dann auch, aber ich sage immer höchstens ein Viertel, aus professionellen Ressourcen. Das halten wir für einen ausgeglichenen Mix. Deshalb ist wichtig, an Prinzip 3b zu denken. Eine Minute noch, Schlusssatz. Ich habe jetzt in gefährlicher Kürze drei wesentliche Prinzipien dargestellt und mir ist wichtig zu sagen, dass diese drei Prinzipien zusammen mit zwei anderen, die können Sie da im Aufsatz nachlesen, dass die so etwas wie ein Ganzes bilden. Ein Prinzip alleine trägt nicht. Wichtig ist, die gemeinsam zu sehen und die Chancen zu erkennen. Wenn man die Prinzipien ernst nimmt, hat das Konsequenzen für Struktur der erzieherischen Hilfen, für Finanzierung der erzieherischen Hilfen. Wir dürfen keine Fälle mehr finanzieren, sondern wir müssen Einrichtungen und Sozialräume finanzieren. Es darf nicht heißen, vom Fall zum Geld, es muss heißen, vom Fall zum Feld. Und dazu braucht es eine andere Finanzierung, auch in der Schweiz. Und drittens, wir benötigen systematisch genau die Kompetenzen, das zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Viele können das, manche können noch ein bisschen nachlegen. Wenn diese Tagung für diese Dinge Anregungen gibt, freue ich mich. Ich habe viele Dinge nicht gesagt, die mir wichtig wären, André, weil ich weiß, dass du an vielen Stellen von dem, was ich jetzt gesagt habe, viel näher dran als ich an der Praxis Beispiele geben kann und ein paar Dinge ausführst, die ich jetzt einfach zack kurz gelassen habe. Deshalb, Leute, danke fürs Zuhören. Freut euch auf André Chavan.